Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem, was wir heute Vormittag verhandeln, geht es nur vordergründig um eine periphere Berufsgruppe, die Schriftsteller in der Mediengesellschaft. In Wahrheit geht es um zentrale politische Fragen in der Auseinandersetzung mit einer Wirklichkeit, wo der Konsument bereits kapituliert hat, ohne sich dieser Kapitulation bewusst zu sein. Es geht um Fragen, die beim Googlen und Scannen und Klappern der Tastaturen bereits auf der Strecke geblieben sind. Wenn geistige Grundlage der Moderne das Denken in Alternativen ist, wenn Grundlage der philosophischen und politischen Ethik ist, Vernunft an die Stelle von Schicksal zu setzen, wenn es Anspruch der Aufklärung gewesen ist, die Menschen vom Schicksal der Unmündigkeit zu befreien, dann ist all das, was sich hinter dem Begriff der Globalisierung verbirgt und machtvoll sammelt, eine Kartellbildung hinter dem Rücken demokratischer Institutionen und jenseits von Vernunft und Aufklärung. Die mit den Mitteln der Zweckrationalität im Begriffe ist, die Menschen zu entmündigen und zu retyrannisieren und sie mit technischer Innovation vom Nutznießer zum Opfer entfesselter Wirtschaftsmacht zu degradieren und den Anspruch auf Selbstbestimmung im totalen Konsum zu erledigen. Globalisierung hat Robert Nasse in seiner Frankfurter Poetikvorlesung unter dem Titel Die Zerstörung der Welt als Wille und Vorstellung formuliert. Globalisierung, dieser Begriff bezeichnet eine Realität, in der es zwar eindeutig Nutznießer und Opfer gibt, aber keine Verantwortlichen, keine Täter zu geben scheint. Was immer politisch entschieden wird, wird entschieden mit dem Gestus gezwungenermaßen zu administrieren, was eine machtvolle Entwicklung fordert. Der Hauptsatz dieser hilflosen Politik lautet, dazu gibt es keine Alternative. Die gesellschaftlichen Widersprüche, die antagonistischen Interessen löst die Politik heute durch Expertenanhörungen, aus denen ein Mittel gezogen wird, das das Recht des Stärkeren garantiert. Es ist die Kapitulation vor einer Welt scheinbar ohne Alternativen. Es ist der Rückfall in eine Zeit vor der Aufklärung. Literatur, wenn sie sich nicht zum bloßen Zulieferer der Unterhaltungsindustrie degradieren lassen will, hat den von der jüngsten Geschichte dekonstruierten Begriff des Engagements wiederzubeleben als einzige Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen, ohne diese hinzunehmen und sich der Systemlogik ohne Widerspruch zu unterwerfen und in der Verteidigung der eigenen Rechte, der Enteignung und Entmündigung erschienenen Widerstände entgegenzusetzen. Deshalb geht es bei der Auseinandersetzung mit der Rechtsverrohung im Netz, dem rücksichtslosen Kampf um rechtsfreie Räume für Piraterie und Raub, aber auch bei den Gesetzesplänen der Bundesregierung um unsere Sache, um die Freiheit der Autoren und um die Sache der Gesellschaft. Um nicht selber in den Fehler zu verfallen, den zu kritisieren, unsere Auseinandersetzung, Anlass unserer Auseinandersetzung ist, möchte ich kurz skizzieren, auf welcher historischen Basis wir uns im Urheberrecht bewegen. Altertum und Mittelalter kannten kein Urheberrecht. Es entsteht mit dem Buchdruck die Notwendigkeit des Schutzes gegen Nachdrucke, also unerlaubte Vervielfältigung, wurde sehr schnell offenbar. Dieser wurde zunächst allein durch Privilegien gewährt. Kaiserliche gab es seit 1501, Landesherrliche seit 1518. Nicht etwa zum Schutz des Autors, sondern zum Schutz des Gewerbes. Ein erster urheberrechtlicher Fortschritt war, dass die Erteilung des Privilegs an Drucker und Verleger vom Nachweis der Zustimmung des Urhebers oder Herausgebers abhängig gemacht wurde. Zur Rechtfertigung des Schutzes wurde auch geltend gemacht, dass der Verleger nur durch das Verbot des Nachdrucks zur Honorierung des Autors in der Lage sei. Im 17. Jahrhundert entstand aus der Idee, dass die Stellung des Autors zu seinem Werk dem Eigentum an Sachen vergleichbar sei, die Lehre vom geistigen Eigentum dessen, der das Werk geschaffen hat. Die Werke sind mit den Worten des Göttinger Rechtsgelehrten Pütter unstreitig ein wahres Eigentum ihres Verfassers, sowie ein jeder das, was seiner Geschicklichkeit und seinem Fleiß, seinem Dasein zu danken hat, als sein Eigentum ansehen. Erst die Französische Revolution macht Schluss mit den herrschaftlichen Privilegien. Sie fundiert erstmals gesetzlich die Lehre vom geistigen Eigentum, die Proprieté littéraire et artistique. Jedoch wird durchaus keine Anerkennung eines ewigen Urheberrechts konstituiert, sondern nach Ablauf einer bestimmten Frist fällt das Recht ins Freie in die Domain public. Man stelle sich nur einen Moment lang vor, wie eine Gesellschaft aussehe, die mit allen anderen Eigentumsrechten ebenso verführe. Aber immerhin. Nunmehr steht dem Urheber das Monopol exklusiv d'exploitation und das droit moral, das Urheberpersönlichkeitsrecht, zu. Die deutsche Philosophie, Fichte, Hegel und Schopenhauer greift die Idee von geistigem Eigentum auf. Kant indes hat das Urheberrecht als persönliches Recht definiert, das aus dem Eigentum allein niemals gefolgert wird. Diese Überlegungen haben Eingang in das Urheberpersönlichkeitsrecht gefunden, das auch das deutsche Urheberrecht mitkonstituiert, normiert in den Paragraphen 12 bis 14 Urhebergesetz. Das muss man sich auf der Zunge zergehen, was jetzt kommt, angesichts dessen, was jetzt mit dem Urheber geschieht, wie sie im Netz entrechtet werden. Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veröffentlichen ist. Das ist Gesetz. Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk. Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. Aber, wie der Urheberrechtler Josef Kohler im Jahr 1907 beklagt hat, die Vorstellung des Autorenschutzes hat sich bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts in das deutsche Rechtsleben lange nicht so eingelebt wie in das französische. Man blieb mehr oder minder in der äußeren Hülle stecken. Grund ist die staatliche Zersplitterung. Auf dem Wiener Kongress im Jahr 1815, auf dem die europäischen Staaten daran gingen, Napoleons imperiale Vorstellung der französischen Revolution in ein reaktionäres Biedermeier zu kanalisieren, wurde noch manches versprochen, so auch die Sicherstellung der Rechte der Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck. Die Einlösung dieses Versprechens ließ indes auf sich warten. Erst 1837 brachte Preußen ein Gesetz zum Schutz des Eigentums an Werken der Wissenschaft und der Kunst ein, das unmittelbar vom Recht des Urhebers ausging. 1870 wurde ein Urheberrechtsgesetz des Norddeutschen Bundes erlassen, das 1871 zum Reichsgesetz wurde. Es wurde 1901 durch das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst abgelöst und durch das Verlagsgesetz ergänzt. Auf jenem beruht das 1965 geltende bundesdeutsche Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, das Urheberrechtsgesetz, das man in dieser an Lob zu Recht so armen Zeit als eine der besten Kodifikationen der Bundesrepublik bezeichnen kann und das einen folgerichtigen Abschluss jahrzehntelanger Vorarbeit darstellt. Wir sind beim Thema unserer Zusammenkunft Kapitulation oder neue Herausforderung. Bitte lassen Sie mich mit der Herausforderung beginnen, nämlich dem, was ich in der Kürze der Zeit an Erfahrungen mit dem Urheberrecht im Netz, also dem Scannen, Google und Microsoft habe machen können. So dann wende ich mich der Kapitulation zu, die die geplante Novelle des Urheberrechts darstellt. Im Jahre 2002 entdeckte die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur als Urheberrechtserbin von Theodor W. Adorno, dass in erheblichem Umfang ganze Bücher von Adorno im Netz auftauchen. In den damals noch harmlosen Zeiten konnte der Domäneninhaber ohne Schwierigkeiten ermittelt werden. Er wurde auf Unterlassung abgemahnt, meldete sich nicht, bekam gerichtliche einstweilige Verfügung zugestellt und nachdem festgestellt wurde, dass sich auf der Website die Texte immer noch befanden, wurden Bestrafungsanträge gestellt und vom Gericht Ordnungsgelder festgesetzt. Da nichts erfolgte, wurde die Zwangsvollstreckung eingeleitet. Der Gerichtsvollzieher setzte einen Termin zur Abgabe der einstweiligen Versicherung des Schuldners über sein Vermögen fest. Er erschien nicht. Aber dann meldete sich der Schuldner und trat eine öffentliche Diskussion los. Er begann einen Feldzug zur Rechtfertigung seiner Raubkopie. Es gab bestellte Petitionen für den Adorno-Piraten, die Veröffentlichung sei eindeutig nicht aus kommerziellen Motiven erfolgt und den Rechteinhabern auch keinerlei Schaden entstanden. Es folgten Aufrufe, Urheber- und Verwertungsrechte seien in vielen Fällen der Wissensvermehrung eher hinderlich als dienlich. Es handelte sich um einen viel beachteten Versuch dafür zu sorgen, dass Texte, die jedem etwas angehen sollen, auch von allen gelesen werden können. Dass man auch Bücher kaufen kann, wird da vergessen. Es entstehe der Eindruck, dass hier einige Traditionalisten nicht mit neuen Entwicklungen in der Medienwelt Schritt zu halten vermögen. Es handelt sich schließlich um ein kollektiv betriebenes Forschungsprojekt. Wer immer die beanstandeten Textdateien abgelegt habe, nähme außer der Freiheit der Kunst nichts für sich in Anspruch. und so weiter und so weiter, ein Rechtfertigungsmuster zu allem für die Nachfolger. Das Ziel dieser geballten Argumentation, das Internet als rechtsfreier Raum, in dem das Urheberrecht nichts zu suchen hat, das fand durchaus Sympathien bei Teilen der Presse und es kostete einige Mühe, auch öffentlich darauf hinzuweisen, dass Popularisierung ja ein ehrenwertes Anliegen sei, aber nicht um den Preis des Rechtsbruchs. Schon Christoph Martin Wieland hat 1775 wieder die Raubdrucker geschrieben. Die Nachdrucker pflegen sich ein großes Verdienst, aus den wohlfeilen Preise ihrer Ware zu machen. Und freilich sind gestohlene Sachen immer die wohlfeilsten. Was hier im Kleinen versucht wurde und mit den herkömmlichen Mitteln des Urheberrechts, wenn auch aufwendig, aber zugunsten des Urheberrechts bekämpft werden konnte, fand eine interessante Fortsetzung. Am 5.9.2003 erging ein Urteil des Landgerichts Hamburg. In diesem Verfügungsverfahren wurde die Passivlegitimation der Antragsgegnerin zu 1, so nennt man das im Prozess, ich verrate nicht, wer es ist, bejaht, weil diese als Unternehmenszweck im Handelsregister unter anderem das Bereitstellen von Suchfunktionen im Internet eingetragen und einen Sitz in Deutschland hatte und weil die Antragsgegnerin zu 2 mit Sitz in den USA unter der Adresse der Antragsgegnerin zu 1 bei der DENIC als Domaininhaberin gemeldet war. Doch was folgt? Der DENIC-Eintrag der Website www.google.de wurde am 4. August 2005 geändert. Als Seiteninhaber ist fürderhin die Google Incorporated USA allein unter ihrer US-Adresse gemeldet. Der Handelsregister-Eintrag wurde am 1. Juli 2005 geändert. Die Bereitstellung von Suchfunktionen im Internet wurde gestrichen. Hier entzieht sich auf der Flucht vor Recht und Gesetz nicht irgendwer, sondern der demnächst wohl mächtigste Medienkonzern der Welt, bei denen, die ihn zu Recht nach dem Urheberrechtsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch nehmen wollen. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche widmet sich in ihrer Nummer 6 vom 6. März 2006 dem System Google. Zunächst muss man feststellen, dass der Slogan Kinder an die Macht verwirklicht ist. Die Titelgeschichte macht auf mit der Überschrift Das Imperium. Als dessen Motto liest man, Vertrauen ist Googles Geschäftsgrundlage. Aber wenn es ums Urheberrecht geht, drückt man sich nicht vom Spielplatz, nur vor der Verantwortung. Gleichzeitig präsentiert sich Google als Ordnungsstifter im Internet. Allein durch das Vorhandensein von Suchmaschinen könne die Datenflut im Internet nutzbar gemacht werden. Und Google beansprucht eine Privilegierung, weil Google lediglich wiedergibt, was sowieso ins Netz gestellt wurde. Und wenn es um ganze Bücher geht, und darum geht es ja in Zukunft, Google zeige ja nur Teilausschnitte des Gesamttextes, der sich auf einer fremden Internetseite befindet und reklamiert Zitatrechte, wo keine sind. Denn Zitatrechte gibt es nur, wenn man das in einen eigenen Sinnzusammenhang stellt. Und Google verweist auf die Möglichkeit, der Rechteinhaber könne ja einer Nutzung seiner Werke durch Google widersprechen. Aus dem angeblich altruistischen Suchmaschinenbetreiber wird aber mit dem Library-Programm ein eigenständiger Informationsdienst und das Ganze immer nach dem geheimen Motto, bloß kein Urheberrecht. Das Teledienstgesetz der Bundesrepublik Deutschland leistet allerdings Vorschub. Denn es ordnet im Grundsatz an, dass die Anbieter fremder Inhalte keine Überwachungs- und Kontrollpflichten treffen. Sie sind nicht einmal verpflichtet, nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Was nützt das schönste Urheberrecht, wenn der Suchmaschinenbetreiber nicht verpflichtet ist, die Inhalte, auf die er verweist, zu überprüfen und erst ab Kenntnis von der Rechtsverletzung haftet, sich dieser Haftung aber auch noch durch Sitzverlegung ins Ausland entzieht. Damit wird vorbeugenden Unterlassungsklagen der Boden bezogen. Die Kostenansprüche entstehen nicht, wenn der als Störer in Anspruch genommen sofort den Anspruch auf Beseitigung anerkennt. Das heißt, der in seinen Rechten verletzte Urheber oder Rechtsinhaber muss auf eigene Kosten den Rechtsverletzungen hinterherlaufen. Google betreibt nur auf den ersten Blick bloß eine Suchmaschine im Internet. Der Wirtschaftswoche ist zu entnehmen, dahinter verbirgt sich, Zitat, ein mächtiges Vertriebsnetz für Online-Werbung und ein ebenso mächtiges Netz aus Hochleistungscomputern. Und dagegen sehen Yahoo und Microsoft zurzeit schon alt aus. Denn Google versteigert Textanzeigen über und neben den Suchresultaten an Anzeigenkunden und macht damit in diesem Jahr einen Umsatz von rund 10 Milliarden Dollar. Das steht hinter dem schönen Schein, das Wissen der Welt für alle zugänglich macht. Nichts als Kohle steht hinter der Idee, alle Bücher der Welt zu digitalisieren. Die Inhalte sind bloß der Esel, auf den die Werbung gesattelt wird. Ein Google-Entwickler-Zitat. Ein Google-Entwickler, wir bescheren den Medien zusätzliche Leser, und zwar ganz kostenlos. Ein Kritiker dagegen, Suchmaschinen sind wie Blutegel, sie saugen die Kreativität aus dem Inhalt der Anbieter. Und das sind Sie, meine sehr verehrten Damen und meine Herren von Penn. Bei der Digitalisierung und weltweiten Vernetzung endet das Urheberrecht an den Landesgrenzen. Unbeschränkt sind die Möglichkeiten, den Geltungsbereich der nationalen Urheberrechte zu verlassen. Unbegrenzte Peer-to-Peer-Technik und globale Vernetzung führen zu erheblichen Kontrollverlusten. Die Kodifizierung der Urheberrechte ist ausreichend, aber dringend geboten ist die Verbesserung ihrer Durchsetzung und Sanktionierung im Netz und die institutionelle, aber auch technische Absicherung ihrer Schutzmechanismen. Ein besonderes Problem, das ist heute schon mehrfach angeklungen, stellt zudem der urheberrechtsfreie private Bereich dar. Lesen ist frei und muss es bleiben, aber alle weiteren Vervielfältigungs- und Verbreitungshandlungen müssen genehmigt und honoriert werden. Die Herstellung und Verbreitung von Datensätzen sind Verbreitungshandlungen, die nicht unter die Schranken des Urheberrechts fallen, die der Urheber hinnehmen muss, sondern zählen zu den ihm gehörenden Nutzungen, die nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen und die und für die ihm ein Honorar zusteht. Aber daran wird gesägt. Das Fehlen einer globalen Rechtsdurchsetzung macht die Verfolgung von Rechtsverletzungen faktisch unmöglich. Der urheberrechtsfreie private Nutzbereich wird zu Lasten der Urheber- und Rechteinhaber durch die wachsende Konvergenz von Medien und Dienstleistungen, Computer, Fernsehgeräte, Telefonapparate wachsen zunehmend zusammen, immer stärker ausgeweitet. Die Foren, Kopien zur eigenen privaten Nutzung zu ziehen, werden ständig erweitert. Die Möglichkeit der Urheber- und Rechteinhaber, die ihnen zustehenden Nutzungsentgelte tatsächlich durchzusetzen, werden tendenziell immer geringer. Ich bin Ihnen vollkommen zu widersprechen. Es wird zu Recht von einer Krise des Urheberrechts gesprochen. An diesen Problemen, auch denen, die meine Kollegen vorher schon angesprochen haben, ist zu messen, dass das Bundeskabinett am 22. März 2006 als zweiten Korb der Novelle des Urheberrechts beschlossen hat. Vollmundig geht es, so die Frau Bundesministerin der Justiz, Zitat, um einen fairen Interessenausgleich zwischen den Kreativen, den Verwertern, der Geräteindustrie, den Nutzern sowie dem Kulturbetrieb und der Wissenschaft. Der zweite Korb macht das deutsche Urheberrecht fit für das digitale Zeitalter. Man soll glauben, der Berg kreist, aber eine Maus wird geboren. Jedenfalls für Sie, meine Damen und Herren Urheber. Es kam Ihnen zugute, dass das Urheberrecht bisher, und da bin ich anderer Meinung als Herr Spahn, bisher Verträge über unbekannte Nutzungsarten nicht zuließ. Das ist jetzt möglich. Ihnen wird es nichts nützen, denn Sie werden in Ihren Verlagsverträgen jetzt diese Rechte übertragen und dann sind Sie weg. Und dann müssen Sie selber was tun, wenn Sie plötzlich nicht damit einverstanden sind. Früher musste man Sie fragen, das ist was anderes. Wenn man gefragt werden muss, ist es besser, als wenn man selber hinter seinem Zeug herlaufen muss. Die Privatkopien bleiben uneingeschränkt zulässig. Das wird beim Fortschreiten der Kopierexzesse auf Ihre Kosten gehen. Die Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in Bibliotheken nützt Ihnen nichts, sondern schadet, weil es den Buchabsatz weiter einschränken wird. Ja, und das war's schon. Denn alles andere ist für Sie nur vermittelbarer oder so gut wie keinem Interesse. Aber woran liegt das, dass Sie leer ausgehen? Weil Sie im Kampf der Lobbyisten versammelt im Forum der Rechtinhaber leider die letzte Geige spielen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die eigentliche Gefahr des Internets besteht darin, dass die Durchsetzung des Urheberrechts nach wie vor mangelhaft ist und dass durch das Internet weitere erhebliche Gefährdungen hinzugetreten sind. Der Gesetzgeber hilft Ihnen nicht, die zweite Urheberrechtsreform schafft keine Verbesserung. Das Urheberrecht war im Gutenberg-Zeitalter ganz wirksam. Der Störung eines Rechts, etwa durch unerlaubte Verbreitung eines Werkes mitwirkt, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Jeder, der fremde Inhalte nutzt, haftet dem Rechteinhaber auf Schadensersatz. Aber bereits hier steckt, auch ohne das Internet, schon seit langem ein erhebliches Problem. Die Schadensberechnung erfolgt in der Praxis zumeist durch die sogenannte Lizenzanalogie. Der Schädiger muss das bezahlen, was er hätte zahlen müssen, wenn er ordnungsgemäß eine Lizenz eingeholt hätte. Unser Rechtssystem kennt keinen Strafzuschlag. Dieses Manko wird durch den massiven Cloud im Internet erheblich verschärft. Der Urheber und Rechtsinhaber muss Geld und Zeit für die Recherchen aufwenden, aber die Kosten dieser Aufwendungen werden nicht ersetzt. Oft kann der verantwortliche Internetnutzer nur mit Mühe oder überhaupt nicht oder nur am Ende der Welt benötigt werden. Und dann muss der Bösewicht nur das zahlen, was der Urheber mit einem Ehrlichen vereinbart hätte. Das widerspricht krass unser aller Gerechtigkeitsempfinden und hätte schon lange vom Gesetzgeber geregelt werden müssen. Da es zu viele Sünder gibt, findet sich hierfür keine Mehrheit. Die Souveränität des Gesetzgebers bleibt im Gedränge der Interessenvertreter und die Vernunft in der krankhaften Sucht nach Konsens auf der Strecke. Dringend geregelt werden muss die Verantwortlichkeit für Inhalte im Internet. Auch hier bleibt der zweite Korb leer. Es muss eine verschuldensunabhängige Haftung auch der Vermittler von Inhalten normiert werden. Die jetzige Regelung ist ärgerlich unbefriedigend. Die Teledienstanbieter haften im Falle des Anbietens von Inhalten Dritter erst ab Kenntnis. Dies hat zur Folge, dass es ihren, der Urheber- und Rechteinhaber Sache ist, solche Dienstanbieter um die Rechtswidrigkeit der Nutzung in Kenntnis zu setzen. Sie müssen ihren Rechten hinterherlaufen. Bezahlt wird ihnen das nicht. Sie können nicht mal den Ersatz ihrer Anwaltskosten verlangen. Dringend müssen die Auskunftsansprüche gesetzlich erweitert werden, um die Täter zu erwischen und zu Unterlassung und Schadensersatz zu zwingen. Anbieter von fremden Inhalten müssen dazu verpflichtet werden, dem Urheber Auskunft über die Identität des Dritten zu geben, der rechtswidrig die Inhalte geliefert hat. Auch dies fehlt bei dem Reformchen. So müssen Sie zusehen, wie Ihr Werk rechtswidrig eingescannt wird und als PDF oder einem Pseudonym bei eBay versteigert wird. eBay haftet für solche Angebote Dritter erst ab Kenntnis. Die Identität der Anbieter verrät eBay vielleicht, wenn er freundlich ist, nach Durchlauf eines selbstentwickelten aufwendigen Verfahrens, oder eBay verweist Sie tatsächlich schnöde allen Ernstes darauf, das Angebot zu ersteigern, um auf diese Weise den Anbieter zu ermitteln. Wo bleibt der Rechtsstaat? Er hat Ihnen, meine Damen und Herren Autoren, einen zweiten Korb gegeben. Es gibt einen Kupferstich von Daniel Kulowiecki, einem Berliner von 1781, mit dem schönen Titel Werke der Finsternis. Der Untertitel lautet Oder Beitrag zur Geschichte des Buchhandels in Deutschland. Auf ihm ist ein beraubter, bis aufs Hemd ausgeplünderter Buchhändler, Verleger, Autor, das ist hier identisch, mit entblößter Brust zu sehen, der anklagend auf einer am Boden liegende, ihr Haupt beschämt verhüllende Justitia zeigt. Dieses Blatt widme ich heute der Frau Bundesministerin der Justiz.